haben diese Woche eine Sondersendewoche mit dem Titel Radicchio. Essen ist für viele Menschen etwas Soziales, etwas Schönes. Beim Essen treten aber auch Konflikte auf. Was wird gekocht? Vegan, vegetarisch? Müssen bestimmte Allergien beachtet werden? Es gibt verschiedene Modelle der Ernährung, bestimmte Vorlieben und moralische Entscheidungen. Manche Menschen können aber nicht mehr frei entscheiden, was sie essen, sondern leiden unter Zwängen und Störungen. Im Gespräch am Telefon haben wir nun Frau Dr. Med Wünsch-Leiteritz. Sie ist leitende Oberärztin des Kompetenzzentrums für Essstörungen der Klinik Lüneburger Heide in Bad Bevensen und Vorstandsmitglied im Bundesfachverband Essstörungen. Wir sprechen über Gesundheitstrends, Ernährungs- und Schönheitsideale und deren Einfluss auf die Entstehung von Essstörungen. Guten Morgen, Frau Wünsch-Leiteritz.
Ja, guten Morgen.
Obwohl Essstörungen weit verbreitet sind, ist das Wissen darüber relativ gering. Es gibt verschiedene Arten von Essstörungen, etwa Magersucht, Bulimie und Adipositas. Daneben gibt es aber noch andere Formen, wenn sich Menschen sehr zwanghaft gesund ernähren wollen. Ab wann gilt ein Essverhalten denn als gestört? Geht es dabei darum, ob sich jemand in seinem Leben durch sein Essverhalten eingeschränkt fühlt oder ist nur eine Ernährung, die körperliche Schäden verursacht, gestört?
Ja, das ist ein weitläufiger Begriff. Also wir grenzen die Erkrankung Essstörungen von essgestörtem Verhalten ab. Essgestörtes Verhalten ist weit verbreitet in der Bevölkerung und da wird Unterschiedliches diskutiert. Letztendlich spielt es eine Rolle, ob es einen Krankheitswert hat und ob das Selbstwerterleben einer Person und die gesamte Befindlichkeit oder sogar die Persönlichkeit verbunden wird damit, wie man isst, was man isst, wie viel man wiegt, ob man besonders dünn ist oder nicht. Also das heißt, das Ausmaß, wie das die Befindlichkeit einer Person beeinflusst, das macht den Krankheitswert aus.
Also sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bin, kann man das so sagen?
Ja, das ist sehr plakativ. Also ich würde das schon trennen. Also Persönlichkeitsentwicklung oder eine Persönlichkeit haben ist viel mehr als das, was man isst. Also Essen hat was mit Befindlichkeit zu tun. Essen hat aber auch in erster Linie etwas damit zu tun, seinen Körper zu versorgen, dass der gut funktioniert, dass man mit allen möglichen Nährstoffen und so weiter versorgt sind. Aber Persönlichkeit ist weit mehr. Das hat damit zu tun, was für einen Platz man im Leben hat, ob man seine Ziele erreichen kann, ob man Freunde hat, also wie gut man im Leben steht.
Ist das vielleicht gerade das Problem bei Essstörungen, dass Menschen sich auf ihr Essverhalten reduzieren und nur noch oder auch reduziert werden vom Umfeld und nichts mehr darüber hinaus sind?
Also wir wissen halt, dass Essstörungen oder die Entwicklung von Essstörungen etwas mit hoher Sensibilität und mit Empfindsamkeit und auch mit den Emotionen zu tun hat. Ja? Also wir wissen durch Untersuchungen, wenn Menschen ein essgestörtes Verhalten haben, dann haben sie mehr Störungen in ihrer Emotionalität, gerade in Richtung Depressionen. Also diese Verknüpfung gibt es auf jeden Fall. Und Menschen, wenn sie sehr sensibel sind und hoch beeindruckbar, also dann können sie auch auf das mehr hören, was die Gesellschaft sagt, was die Medien sagen, was toll ist. Also die Frage ist immer, wie beeindruckbar ist man, wenn es heißt, wir sollen jetzt möglichst wenig Fett essen oder wir sollen möglichst schlank sein. Spielt es eine Rolle, auf wen das trifft, wie beeinflussbar jemand ist und wie sehr ihn das mitnimmt in Richtung, das muss ich jetzt und ausschließlich das tun.
Wir kommen gleich nochmal auf solche Gesundheitstrends zurück. Können Sie uns vielleicht kurz die Formen von Essstörungen darstellen?
Naja, also wir haben die klassischen Essstörungen, das wäre mal die Anorexia nervosa, die aber weiterhin relativ selten ist. Also es scheint einen Anstieg bei den besonders Jungen zu geben und dass die Betroffenen immer jünger werden. Es gibt andererseits auch immer ältere Leute, die eine Essstörung entwickeln. Wir reden heute sogar eben über Essstörungen über die gesamte Lebensspanne. Also einmal die Anorexia nervosa, dann gibt es die Bulimia nervosa und dann gibt es die Binge-Eating-Störung. Das ist eine Essstörung, die eigentlich wie die Bulimie ist, nur dass es keine Gegenregulationen gibt und die Betroffenen immer dicker werden, wobei wir die Adipositas alleine nicht als Essstörung bezeichnen. Das möchte ich korrigieren, sondern wenn jemand adipös ist, also Adipositas ist ja mehr als Übergewicht, das ist sehr, sehr starkes Übergewicht, über BMI 30 fängt es an, dann, wenn er immer dicker wird, müssen wir nachfragen und es auch erheben, also diagnostizieren, ob jemand auch eine Essstörung hat. Das wäre typischerweise eine Essstörung mit Essanfällen. Und dann gibt es noch eine Menge Sonderformen, wie zum Beispiel Night-Eating-Syndrom, dass jemand nachts Essanfälle hat, nachdem er schon ausreichend Abend gegessen hat. Oder unspezifische Essstörungen, die eben nicht die Kriterien für eine Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa erfüllen. Im Kindesalter gibt es Fütterstörungen und so weiter.
Also geht es weniger um das Gewicht, sondern mehr um das Essverhalten?
Es geht um das Essverhalten und um das Gewicht. Um das Gewicht zu verändern, wird typischerweise das Essverhalten verändert und oder auch das Bewegungsverhalten. Also es geht schon immer um beides.
Was sind die Folgen von Essstörungen und wie wahrscheinlich ist eine Heilung? Also es wird wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich sein, je nachdem, welche Essstörung man hat.
Ja, also Heilung fange ich damit einfach mal an, mit dem Hoffnungsvollsten. Also Heilung ist bei jeder Essstörung gut möglich. Man kann Essstörungen sehr erfolgreich behandeln. Problem ist nur, dass man dranbleiben muss und dass es typischerweise keine kurzfristige Behandlung ist, sondern wir reden heute so, dass man einen Gesamtbehandlungsplan braucht. Also wenn wir Patienten in Kliniken haben, dann würden wir am liebsten schon wieder ein kurzes Intervall im nächsten Vierteljahr und dann wieder in einem Vierteljahr planen, sodass sich das Gesundwerden, sagen wir so, aufschaukeln, also weiterentwickeln kann. Also Heilungschancen sehr gut, aber die Zeitdauer, die man Therapie braucht, die man Hilfen von außen braucht, ist typischerweise lang. Und die Folgen.
Was heißt lange?
Über Jahre. Ja, also in den revidierten S3-Leitlinien, die im Netz stehen, die ich nur jedem empfehlen kann, also wir haben ja die deutschen Leitlinien Essstörungen, da steht drin, dass eine Heilung zum Beispiel von einer Anorexia nervosa selten in den ersten 2 Jahren eintritt. Ja, also man muss eher davon ausgehen, dass es über Jahre geht. Das ist auch bei den anderen Essstörungserkrankungen so.
Und mit den ersten 2 Jahren meinen Sie die ersten 2 Jahre ab quasi
Beginn
Therapie?
Der Erkrankung. Ja, oder Beginn. Das ist jetzt auch nicht genau spezifiziert, aber da meint man eher schon ab Beginn der Erkrankung. Ja? Und Folgen von Essstörungen, Erkrankungen, die sind natürlich abhängig vom Körpergewicht. Also Anorexia nervosa hat die höchste Mortalität, also Sterberate unter allen psychischen Erkrankungen, weil einfach ein sehr niedriges Gewicht mit einer Menge körperlichen Folgen verbunden ist. Und die körperlichen Folgen sind eben abhängig von der Niedrigkeit des Gewichts. Also wir nehmen Patienten in der Klinik auf mit 1,70 Meter Größe und 30 Kilo Körpergewicht und da gibt es immer medizinische Schäden, die aber mit der Gewichtszunahme typischerweise wieder überwunden werden können. Ne? Und bei der Bulimie ist es eher so, da ist die Sterblichkeit auch erhöht. Die können Elektrolytstörungen eben haben oder die Speiseröhre kann mitgenommen sein durch das Erbrechen, also mit Entzündungen, Zahnschäden und so weiter. Aber natürlich weniger hoch als bei der Anorexia nervosa, weil ja bei der Bulimie typischerweise das Gewicht nicht so niedrig ist. Und auch bei der Binge-Eating-Störung, die zu Adipositas führt, also zu starkem Übergewicht, die typischen Folgen, die ja landläufig bekannt sind, wie Hochdruck, häufiger Diabetes, dann Fettstoffwechselstörungen mit Gefäßverkalkung und besonders natürlich auch Gelenkschäden, vor allem die Knie.
Gemeinsam haben Menschen mit Essstörungen, dass sie permanent über Essen nachdenken. Menschen mit Bulimie oder Magersucht oder sehr starken Übergewicht haben aber nicht nur ganz verschiedene Essverhalten, sondern auch verschiedene Ursachen für ihre Störung. Reden wir mal über diese Ursachen. Viele Menschen denken, Magersucht zum Beispiel kommt vor allem durch das Schlankheitsideal, mit dem wir konstant umgeben sind. Magersüchtige und bulimische Menschen wollen also einfach sehr dünn und schön sein. Andererseits ist ein weiterer Grund für Magersucht häufig eine innere Ablehnung gegen das Erwachsenwerden, zum Beispiel wegen Missbrauchserfahrung in der Kindheit oder einem Gefühl, dass man der Verantwortung nicht gewachsen ist. Wer nichts isst, ist außerdem diszipliniert oder gilt als diszipliniert und hat damit Erfolgserlebnisse und erhält in unserer Gesellschaft Anerkennung. Was sind denn die wichtigsten Gründe für eine Entstehung von Essstörungen? Kann man das so sagen? Und wie individuell sind die Fälle?
Da haben Sie jetzt schon ein ganz, ganz großes Spektrum aufgemacht, also ein weites Feld und sehen, wie schwierig unsere Arbeit ist. Also ja, es gibt eine Überbeschäftigung mit dem Thema Essen und zwar bei Menschen mit Essstörungserkrankungen insofern, als das einen sehr, sehr hohen Einfluss, also einen übermäßigen Einfluss auf die seelische Befindlichkeit hat. Und natürlich gibt es auch essgestörtes Verhalten, zum Beispiel Leute sprechen dauernd übers Essen oder wie sie kochen oder was sie reintun oder auf dem Schulhof wird diskutiert, ich will mir ein Kleid kaufen in einer Woche, aber dazu will ich nochmal 3 Kilo oder muss ich vorher 3 Kilo abnehmen, sonst kann ich nicht zum Einkaufen gehen. Es gibt natürlich auch viel, ich sag mal, Gerede oder Geschwätz darüber oder viel essgestörtes Getue. Aber krankheitswertig oder bei Menschen mit Essstörungen hat es eben einen überhöhten Einfluss auf die Befindlichkeit. Also ich will das mal einem Beispiel klar machen. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich mir ein Kleid kaufe, dann möchte ich von mir aus in Größe 38 passen, dann wäre das so eine Aussage, aber das würde mich jetzt nicht stören, dass ich mir trotzdem ein Kleid kaufe, wenn irgendeine Party oder Veranstaltung ist und selbst wenn das dann in Größe 42 wäre. Ja? Aber wenn jemand mit einer Essstörung, der das sehr ernst nimmt, so eine Aussage sagen würde, dann würde der, und wenn es über Jahre ist, kein Kleid mehr kaufen oder der würde, wenn er sich vornimmt, ein paar Kilo abzunehmen, wenn er dann 500 Gramm mehr auf der Waage hat, dann würde er nicht mehr sich mit Freunden verabreden oder ins Kino gehen. Also den Stellenwert, den das hat, um den geht's uns, der führt letztendlich in die Erkrankung. Also von dem essgestörten Verhalten hin zu einer Essstörungserkrankung. Die Ursachen ergeben sich jetzt wiederum daraus. Also grundsätzlich muss man zwischen Auslösern und Ursachen unterscheiden. Also wenn jemand sagt, der Auslöser war, dass ich in der Schule gehänselt worden bin, das ist letztendlich nicht die Ursache, warum ich Gewicht abnehme, sondern nur der Auslöser. Die Ursache ist, dass ich eine sehr empfindsame Persönlichkeit bin, die sich schlecht wehren kann, die sich das sehr zu Herzen nimmt, die das schlecht los wird wieder, die das für bare Münze nimmt und die denkt, wenn ich jetzt ein paar Kilo abnehme, dann wird es mir schon besser gehen. Also die Ursachen, wissen wir heute, sind Persönlichkeitsfaktoren, die dazu führen, dass sich das, was um mich herum ist oder was mir widerfährt, viel zu dramatisch und zu tragisch nehme. Und die Persönlichkeitsfaktoren sind eben neben einer hohen Sensibilität so ein hochselbstkritisches Verhalten, ein sehr detailfokussiertes Verhalten, auch sehr zahlenfixiert zu sein. Das trifft jetzt besonders auf Anorexien und Bulimien zu. Die Binge-Eating-Störung, die zu Adipositas führt, ist noch nicht, das ist die jüngste Essstörungserkrankung, die ist noch nicht so gut erforscht. Wir wissen aber auch, dass da eine hohe Empfindlichkeit vorliegt, dass sich die Betroffenen entwerten für ihr Gewicht, sich schlecht fühlen. Also das alles sehr, sehr, sehr persönlich nehmen.
Ich nehme immer wieder wahr, dass Lebensmittel gerade für Frauen, die ja auch vielleicht teilweise sensibler sind als Männer oder so erzogen werden, also dass Lebensmittel für Frauen fettreduziert, leicht und so weiter angeworben werden. Welchen Einfluss haben denn Gesundheitstrends, die es ja zuhauf in den letzten Jahren gibt, proteinreich, wenig Kohlenhydrate, Leitprodukte und so weiter?
Ja, ich muss auf das Vorherige nochmal schnell eingehen. Ich habe was vergessen und zwar, Sie haben Missbrauch genannt. Also bei der Anorexia nervosa haben wir, wenn wir Untersuchungen machen in Kliniken, unter 10% Fälle, wo es einen Missbrauch gegeben hat. Also wir sehen einen Missbrauch. Das kann ein Auslösefaktor mit sein, aber das ist nicht die Ursache. Ja, dass wir das nochmal trennen. Also man kann nicht sagen, jemand ist missbraucht worden, jetzt hat er eine Essstörung entwickelt. Das kann sein, aber er kann auch was anderes entwickeln als Reaktion darauf. Die andere Seite, die Sie jetzt angesprochen haben, Ernährungstrends, können Sie da nochmal sagen, was spezifisch, ich habe jetzt nur den Begriff Ernährungstrends.
Ja, also wenn Sie das so aufteilen in Ursachen und Auslöser, sind Ernährungstrends ja vermutlich auch Auslöser, möglicherweise. Sie werden das dann gleich bestätigen oder negieren. Dass sensible Menschen, die sehr auf sowas achten, dann vielleicht sich... in diesen Fitness-Sog eingezogen
Ja, das ist mit dem Grund eben, dass ich, wenn ich mich dann, weil ich denke, schlanker sein oder dünner sein, abnehmen, da habe ich mich entschieden, das muss ich jetzt, wenn ich das sehr rigide und sehr genau verfolge, dass ich dann auch auf Dinge höre und mich einfach, wenn ich mich dann viel mit Ernährung beschäftige, auch übertrieben beschäftige damit, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett. Also wir sagen immer, intensive Sorgenprozesse zum Thema Ernährung und Gewicht, eben die zeichnen Menschen mit Essstörungen aus, und wenn ich mich sehr intensiv damit beschäftige, dann höre ich auch mehr drauf, ob ich jetzt Fett in der Ernährung nehmen soll oder jetzt mehr Proteine oder weniger Kohlenhydrate oder mehr Kohlenhydrate. Also es hat was mit diesem Überbeschäftigtsein zu tun.
Und mir kommt es so vor, als meinten Menschen, wenn sie sagen, wie gesund etwas ist, dass man damit dünn wird oder bleibt. Also gesund ist gleich dünn, Obst gilt als gesund, Sport gilt als gesund, fettarm ist gesund, wobei das ja in verschiedenen Gruppen unterschiedlich ist. Also in Männergruppen.
Ja, wir erleben das schon sehr unterschiedlich. Also Menschen mit Essstörungen, da geht es dann, also wenn es jetzt zum Beispiel um Magersucht geht oder um Bulimie, geht es nicht so sehr um gesund, sondern da geht es um, wie viele Kalorien sind da drin, und immer weniger, damit das Gewicht runtergeht. Und letztendlich ist ja eine Essstörung ungesund. Also bei uns geht es jetzt nicht in erster Linie um gesunde Ernährung.
Nee, genau, das meinte ich, dass aber in der Gesellschaft oft, wenn Dinge als gesund angeworben werden, damit gemeint ist, dass sie quasi...
Ja, dass es hier einen Hype gibt. Aber ich meine, das verstehe ich sehr, weil wir alle wollen doch, sagen wir, in der Gesellschaft, wo wir jetzt nicht uns täglich kümmern müssen, dass wir ausreichend zu essen haben, gibt es eben andere Dinge im Vordergrund stehen. Jetzt wollen wir alle was tun, dass wir möglichst alle lange leben, und das auf die beste Art und Weise, dass wir Krankheiten vermeiden, auch Alterskrankheiten, dass wir fit und durchtrainiert sind. Und da spielt es wiederum eine Rolle, ob man das sehr differenziert sieht, also ob man darüber ins Gespräch geht oder ob man einfach sehr beeindruckbar ist und dann auf einen bestimmten Hype aufspringt, ohne zu überlegen, ist das jetzt gut für mich.
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein gesundes Essverhalten aus?
Also ein gesundes Essverhalten, ja, es gibt eine ganz große Frage. Also das wäre in gewisser Weise ein regelmäßiges Essen, ein strukturiertes Essen. Also ich kann es vielleicht so rum am besten erklären. Es bedeutet, also wenn ich zum Beispiel einen Tag nach Berlin fahre und würde da, ich habe das schon mal gemacht und da fühle ich mich nicht wohl damit. Und an allen möglichen Stellen kaufe ich mir irgendwie eine Kleinigkeit und esse den ganzen Tag so vor mich hin. Ja? Das würde ich als ein Essverhalten verhalten, da hat man den ganzen Tag nicht richtig gegessen, ist immer ein bisschen was und immer ein bisschen satt, aber nie richtig, sondern was wir heute wissen, ein strukturiertes Essverhalten war, dass wir bestimmte Mahlzeiten haben und dass wir auch die, überlegt und nicht einfach so nebenbei essen, sondern Portionen definieren. Also das würde bedeuten, ich habe ein Frühstück von mir aus mit einem Brötchen und irgendwas drauf. Ich gucke auch, was schmeckt mir, was mag ich gern, auch mit was fühle ich mich wohler. Also nicht jeder Mensch mag zum Frühstück ein Ei, mancher mag eher was Süßes, und da wäre jetzt relevant, wenn ich ein Brötchen mit Butter und Marmelade will, dann, wenn jetzt ich muss dann nicht automatisch sagen, ich muss jetzt ein Müsli essen, nur weil das jetzt gesund ist. Und die Gesundheitstrends ändern sich ja im Laufe der Zeit.
Sie sind leitende Oberärztin des Kompetenzzentrums für Essstörungen der Klinik Lüneburger Heide. Ja. Wie sieht das Konzept in der Klinik aus? Wie oft und was essen die Patientinnen?
Ja, jetzt wird die Beantwortung der Frage einfacher, das werden Sie schon sehen. Und vielleicht können Sie da das auch ein Stück runterbrechen.
Also der Alltag ist schwieriger als die Klinik.
Ja, sagen wir mal so, das strukturierte Essen, Menschen mit Essstörungen brauchen ein strukturiertes Essen. Sagen wir, von den Normalos, wenn jetzt da jemand mal ein Mittagessen auslässt oder nicht so strukturiert ist, weil er jetzt keine Zeit hat oder weil er es verschiebt, dann wäre ja das Normale, wenn er keine Essstörung hat, dass er das nachholt. So ist es gemeint. Ja? Also ich kann durchaus auch mal um 4 was essen, wenn ich jetzt mittags keine Zeit habe, aber jemand mit einer Essstörung, der würde jetzt um 8 sein Frühstück bekommen, dann eine Zwischenmahlzeit, dann eine Hauptmahlzeit, dann eine Zwischenmahlzeit, dann ein Abendessen um 18 Uhr und dann noch eine Spätmahlzeit, vielleicht auch noch eine Nachtmahlzeit. Aber das sind jetzt Anorexien, die zunehmen müssen. Wenn jemand normalgewichtig ist und eine Bulimie hat, dann käme das schon wieder dem Normalen näher. Dann würde Frühstück, Mittag und Abendessen und Zwischenmahlzeiten nur, wenn das, sagen wir, seiner Natur entspricht. Also wenn er lieber zwischendurch noch etwas hat, weil für ihn dann die Abstände nicht zu groß sind und er nicht heißhungrig wird. Aber es gibt auch Menschen mit Bulimie, die sich leichter tun, wenn sie morgens, mittags und abends nur was essen. Das wäre wieder individuell. Was wir vermeiden wollen, sind Heißhungerattacken. Also zum Beispiel Auslassen von Mahlzeiten und dann sehr, sehr hungrig werden und in der nächsten Mahlzeit dann wenigstens doppelte oder noch mehr von dem ausgelassenen Essen. Dann würden wir eher darauf achten, dass wir nicht so hohe Mengen Obst, dass die Betroffenen nicht so hohe Mengen Obst verzehren, also zum Thema Zuckerkonsum, sondern wir sagen eher 2 Obst pro Tag. Wir würden eher, wir würden schon Obstsäfte machen, dass das Volumen leichter ist, aber bei Normalgewichtigen oder Übergewichtigen eher keine Obstsäfte, sondern dann von mir aus 2 Stück Obst so essen, aber eher eine gemüselastige Ernährung. Also ganz viel Gemüse, was natürlich nicht in Wasser gedünstet wird, sondern in Öl, weil wenn gleichzeitig, so ist es auch mit dem Obst, wenn das gleichzeitig mit Fett aufgenommen wird, also zum Beispiel ein Joghurt, ein paar Nüsse rein und einen Apfel reinschneiden, das wäre etwas, was etwas langsamer resorbiert wird, auch von der Zuckerseite her. Also auf solche Dinge achten wir. Wir achten auch darauf, dass die Betroffenen eher Quark essen. Das hat was mit dem Mikrobiom und ausreichend Milchsäurebakterien zu tun. Also Sie sehen, wir beschäftigen uns in der Ernährung von Menschen mit Essstörungen sehr im Sinne einer gesunden Ernährung. Das tut uns allen gut, wenn wir so essen.
Falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von Essstörungen betroffen sind, können Sie uns sagen, wo Angehörige und Betroffene Hilfe finden?
Angehörige und Betroffene können sich zum Beispiel, jetzt mache ich Werbung für meinen Fachverband, unter bundesfachverbandessstörungen.de im Internet schauen. Das ist nach Postleitzahlen auch organisiert, wo es da Anlaufstellen gibt. Also man kann sich typischerweise an Beratungsstellen wenden. Die Beratungsstellen können typischerweise dann Adressen rausgeben. Es gibt auch Elternkreise, die sind aber jetzt nicht bundesweit in allen Städten verteilt, sondern da muss man sich erkundigen. Also Elternkreise, Eltern, Kinder, Essgestörte. Dann Kliniken wissen auch oft eben, was es in bestimmten Regionen gibt. Also wenn ich nichts finde, kann ich auch schauen, wo gibt es einen nächsten Essstörungsexperten, kann der mal was über meine Region sagen. Ja, dann gibt es natürlich eine Menge Literatur. Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ich über Essstörungen was finden. Ja, da stoppe ich jetzt.
Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie geht der Tag bei Ihnen jetzt weiter? Sie sind ja gerade in der Klinik.
Ja, also was habe ich jetzt als nächstes? Also ich habe jetzt dann ein Familiengespräch. Da kommt die Mutter einer Patientin, da werden wir drüber sprechen, wie lange sie noch in der Klinik ist, wann sie entlassen werden kann, wie die Fortschritte waren, wie es weitergehen soll. Dann machen wir immer über Mittag, wenn unsere Patienten essen, so Fallbesprechung unter allen Kollegen, also auch so, wie es weitergeht, gibt es irgendwelche Probleme. Ich komme übrigens gerade aus einer Gruppenvisite. Also wir haben nur Patienten mit Essstörungen in unserem Essstörungsbereich, vorwiegend also Anorexie und Bulimie. Und wir haben alterszugehörige Gruppen. Also ich war gerade in der Gruppe, da saßen 17- bis 19-Jährige. Und da haben wir über persönliche Empfindlichkeiten besprochen und wie kann man ein Stück robuster werden im Leben, dass man sich nicht alles so zu Herzen nimmt. Das bezog sich auch auf die Eltern. Und den ganzen Nachmittag übersehe ich jetzt gerade, habe ich Einzelpsychotherapiestunden, also zumeist zusammen mit den psychologischen oder ärztlichen Kollegen. Also da machen wir auch so Bestandsaufnahme, was liegt jetzt gerade an. Wir arbeiten nämlich in Gruppen, also Gruppen, Gleichaltrige und dann parallel mit Einzeln- und Kunst- und Körperbildtherapie, Ernährungstherapie, also Esspsychotherapie und müssen das Ganze dann auch immer zusammenfügen.
Ja, das klingt für Sie nach einem spannenden Tag, nach viel Arbeit für die Patienten und Patientinnen.
Auch nach einem spannenden Tag. Wir haben auch viel Spaß miteinander. Ja,
ja, das glaube ich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
Am Telefon hatte ich Frau Dr. Med-Wünsch-Leiteritz, leitende Oberärztin des Kompetenzzentrums für Essstörungen der Klinik Lüneburger Heide in Bad Bevensen und Vorstandsmitglied des Bundesfachverbandes Essstörungen. Wir sprachen über Gesundheitstrends, Ernährungs- und Schönheitsideale und deren Einflüsse auf die Entstehung von Essstörungen.